Fritz Gelowitz, Daniel Schneider, Adem Yilmaz. Drei junge Männer. Islamische Gotteskrieger mit einem mörderischen Plan. Bomben bauen für einen Anschlag mitten in Deutschland.
Ein Käfig voller Enten. Recherchen zur Sauerlandzelle. Ein Feature von Walter van Rossum. Das Ereignis, 4. September 2007.
14 Uhr. Ein Sonderkommando der GSG 9 stürmt das Ferienhaus im Eichenweg 22.
Ein Großaufgebot von schwer bewaffneten Sicherheitskräften hat das Schlimmste verhindert, erfahren die Zuschauer. Die Generalbundesanwältin Monika Harms verkündet anschließend vor der Presse:
In einer gemeinsamen Kraftanstrengung ist es den Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden in der Bundesrepublik Deutschland gelungen, eine der bislang aus unserer Sicht schwerwiegendsten terroristischen Anschlagsplanungen in diesem Land rechtzeitig zu erkennen und sicher im Blick zu behalten, bevor es zum Ernstfall kommen konnte.
Den Fahndern entging auch nicht der Kauf von 12 Kanistern mit insgesamt 730 Kilogramm 35%iger Wasserstoffperoxidlösung. Diese Kanister wurden in der Nähe von Hannover unter konspirativen Bedingungen erworben. Dann gingen sie quer durch Deutschland. In einer Garage in Freudenstadt im Schwarzwald wurden sie versteckt zwischengelagert.
Der Chef des Bundeskriminalamtes, BKA, Jörg Zierke, gibt die Größenordnung der Bedrohung vor.
Aus dieser Menge können durch Aufkonzentrationen und relativ einfache Beimischungen ca. 550 Kilogramm Sprengstoff vergleichbar der Wirkung von TNT hergestellt werden. Zum Vergleich, die Rucksackbombe in London im Juli 2005 hat nur jeweils 3 bis 5 Kilogramm in ihren Rucksäcken.
Auch die Zeitungen vom nächsten Tag geben sich schockiert.
Berliner Kurier. Sie planten die Superbombe. Es sollten entsetzliche Anschläge werden mit Hunderten von Toten. Es sollte das Blutbad von Madrid, 191 Tote, und das von London, 52 Tote, in den Schatten stellen. Es war nicht irgendwo geplant, sondern sollte mitten unter uns geschehen. Die Terroristen waren schon dabei, die Höllensprengsätze zusammenzusetzen.
Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommentierte Mitherausgeber Berthold Kohler:
New York, Madrid, London. Und dann Frankfurt, Hanau, Heidelberg. Die Namen deutscher Städte hätten die Reihe schwerer Anschläge verlängern sollen, mit denen islamistische Terroristen den Westen in seinen Grundfesten zu erschüttern trachten. In der deutschen Provinz, in ihren Ferienhäusern und Garagen, verwandelte sich die hohe abstrakte Gefahr, vor der die Sicherheitsbehörden schon lange warnen, in eine sehr konkrete Bedrohung.
Bald erfuhr die Öffentlichkeit auch, was die mutmaßlichen Terroristen damit im mutmaßlichen Schilde führten.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. September 2007. Die drei Terrorverdächtigen haben mehrere militärische und zivile Einrichtungen im Rhein-Main-Gebiet, darunter auch den Frankfurter Flughafen, als mögliche Ziele ins Visier genommen. Das bestätigte Innenminister Volker Bouffier, CDU, in Wiesbaden. Es handle sich um zu allem entschlossene Männer, deren Absicht es gewesen sei, ein Blutbad anzurichten.
Später wurde noch ein ganzes Potpourri möglicher Anschlagsziele und Daten nachgereicht. Die drei Verhafteten, Fritz Gelowitz, Daniel Schneider und Adem Yilmaz, wurden fortan die Sauerlandzelle oder die Sauerlandbomber genannt. Die beiden Deutschen waren zum Islam konvertiert, der Türke Muslim von Geburt. Die Ermittler streuten früh aus, dass hinter den drei jungen Männern noch gefährlichere Kräfte am Werke seien.
Sie sollen zur Islamischen Dschihad-Union gehören, die im Kontakt zu Al-Qaida steht. Fritz G. wurde wie die beiden anderen in Pakistan ausgebildet. Sie lernten, Bomben zu bauen.
Nicht ein paar gefährliche Spinner, sondern die Speerspitze des internationalen islamistischen Terrorismus rüstete angeblich zum Großangriff. Das Großaufgebot an Polizei, Geheimdiensten und sonstigen Sicherheitskräften, die an der Überwachung und Festnahme der Verdächtigen beteiligt waren, erschien also einleuchtend.
Al-Qaida ist offenbar in Deutschland, mitten in Deutschland. Diesmal noch gestoppt durch eine der größten Polizeiaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik. Und sie galt der vielleicht größten Bedrohung in der Geschichte der Bundesrepublik. Rund 300 Beamte beobachteten ein halbes Jahr lang die Terrorverdächtigen.
Es waren sogar noch sehr viel mehr Beamte im Einsatz. Die Fahnder waren hochzufrieden mit ihrem Erfolg und die Politik ebenso.
Die Erkenntnis heißt jetzt, es gibt nicht nur eine abstrakte Gefahr, es gibt reale Gefahren, aber es ist auch eine wirkliche Leistung unserer Polizei,
sprach die Bundeskanzlerin. Und Dutzende Politiker verlautbarten Ähnliches. Es war auch die Stunde von Innenminister Wolfgang Schäuble. Der CDU-Politiker hatte Recht behalten und sollte noch mehr Rechte bekommen. In der FAZ hieß es am Tag nach den Verhaftungen unter der Überschrift »Schäuble glaubt man erst, wenn etwas passiert«:
Dass sich etwas Größeres zusammenbraut, davor hatte Schäuble gewarnt, ebenso wie die anderen Behördenchefs. Über Wochen hinweg war er überhört worden. Doch war der Dienstag spätnachmittag ein politischer Idealfall für den zuletzt bedrängten Sicherheitsminister der Bundesrepublik. 12 Fässer voller Sprengstoff, zahlreiche Verhaftungen und kein einziges Opfer, wenn man von der Handverletzung eines Polizeibeamten absieht. Eine bessere Ausstattung kann ein Innenminister im politischen Gefecht nicht bekommen.
Und gleich meldete die Tagesschau neuen sicherheitspolitischen Bedarf.
Nach Einschätzung der Behörden zeigt der Fall aber auch ein wachsendes Problem. Weil 2 der Tatverdächtigen Deutsche sind, sei es nötig, die Kriterien für die Fahndung nach Islamisten zu überdenken.
Der militante Islamismus, so hieß es nun, komme mitten aus der Gesellschaft. Die unbehinderte Arbeit der Sicherheitsbehörden erschien plötzlich noch wichtiger und die meisten Medien ergingen sich in Superlativen der Bedrohung und feierten ihre Aufdeckung.
Die Gendarmen.
Rechtzeitig zum vorgesehenen, dann aber verschobenen Prozessbeginn gegen die Sauerlandzelle sendete das öffentlich-rechtliche erste Fernsehprogramm im März 2009 einen Film mit dem Titel »Terrorjagd im Sauerland – Wie das BKA ein Blutbad verhinderte«.
Was genau geschah bei dieser Polizeiaktion?
Darüber erfährt man in diesem Film tatsächlich so einiges Verblüffende, vorausgesetzt man sieht und hört genau hin.
Die Aktion ist streng geheim. Das Bundeskriminalamt will kein Aufsehen im Dorf. Auch Bauer Krevet wird nicht eingeweiht.
Auf dem Hof von Bauer Krevet in Oberschledorn errichtete das BKA sein Observationszentrum in Gestalt eines Wohnmobils. Dem Bauern sagte man, es ginge um Funkmessungen, eine fast perfekte Tarnung.
Da um die Ecke stand dann dieser Wohnwagen mit so Nachtsichtgerät und so wie es am Leopard 2 ist ungefähr. Ne? Also die hielten sich die Gesichter zu, so.
Erinnert sich ein Nachbar.
Insgesamt sind jetzt 300 Polizisten in und um Oberschledorn im Einsatz, diskret und leise. Es ist fast wie in einem James-Bond-Film, kurz vor dem Showdown.
Das kann in der 900-Seelen-Gemeinde natürlich nicht so ganz verborgen bleiben. Besonders, wenn die Geheimagenten sich so benehmen.
Es waren drei Männer und eine Frau. Und die sagten aber sofort, also die wechseln sich ab. Sie wären mit 12 Mann, der Rest wäre in Willingen und würde immer abgewechselt hier.
So der Vermieter eines Ferienhauses über seine Gäste, die mit 2 VW-Bussen und mehreren großen Limousinen vorfuhren.
Und haben die Ihnen gesagt, dass Sie von der Polizei sind?
Nein,
oder was haben
sie
Ihnen
haben
erzählt?
Die Ausbildung als Studenten von Berlin. Und da sagte mein Sohn, wo er das sah, mit den Autos, was mögen die reiche Eltern haben?
Der Ortsvorsteher von Oberschledorn wird jetzt laufend angesprochen und gefragt, was da eigentlich vor sich gehe.
Aber schon die Geschichte mit der Überwachung, das war schon ein Thema. Das muss man einfach so sagen. Die Terroristen oder die Mutmaßlichen waren wohl nicht so im Mittelpunkt. Aber das, was da so drumherum stattgefunden hat, das ist hier im Ort natürlich schon aufgefallen.
Ganz Oberschledorn schien unruhig zu werden. Nur die observierten nicht.
Noch 5 Stunden bis zum Showdown.
Doch die Beamten sind besorgt, weil die Islamisten bei einem Autoausflug mit voll aufgeblendeten Scheinwerfern von der Polizei angehalten worden sind. Wirklich generalstabsmäßige Arbeit, wie im Film dauernd behauptet wird, aber leider nie zu sehen ist.
13 Uhr. Die Polizei riegelt den Ort hermetisch ab. Die GSG 9 bereitet sich auf einen Einsatz vor.
Hunderte Polizisten sind in und um Oberschledorn postiert. Leider sind nicht alle ortskundig.
Kam ein Polizist auf mich zu und frug nach Eichenweg. Ja, ich sag, kann ich Ihnen sagen, hier links rein und in die erste Straße links. Und dann stiegen die restlichen 3 auch noch mit ein und dann ging das blitzschnell nach dem Hause.
Um 14 Uhr stürmt ein schwer bewaffnetes Kommando das Haus. Im Eingangsbereich lassen sich Fritz Gelowitz und Adem Yilmaz widerstandslos festnehmen. Doch
Daniel Schneider dagegen gelingt die Flucht. Er entkommt durch das Badezimmerfenster in den Garten. Ein Albtraum für die Fahnder.
Wer hätte das ahnen können? Daniel Schneider rennt durch die Siedlung, 300 Meter weit vorbei an spielenden Kindern, bis er von BKA-Beamten gestoppt werden kann.
Schneider kann dem Polizisten die Dienstwaffe entreißen. Ein Schuss löst sich und verletzt den Beamten an der Hand. Im letzten Moment kommen weitere Polizisten zu Hilfe.
In einem sind sich alle Regierungspolitiker einig, über den großen Erfolg der Sicherheitsbehörden,
meldete die Tagesschau nach der Verhaftung. Aus der Nähe betrachtet hat man eher den Eindruck, Woody Allen sei in den Krieg gegen die Panzerknacker gezogen. Beim Betrachten des ARD-Films begibt sich der Zuschauer 45 Minuten lang in eine aberwitzige Double-Bind-Situation. Es wurde ein Königsdrama angekündigt und dann betreten hochdekorierte Darsteller in teuren Kostümen die Bühne und führen eine Hanswurstiade auf. Mit Sicherheit darf man den Dokumentaristen keine kritischen Absichten unterstellen. Ihr Film hält sich strikt an die perspektivischen Vorgaben der Sicherheitsbehörden und ignoriert systematisch alle Fakten und Zusammenhänge, die nicht in diese Sicht der Dinge passen. Ganz so, wie es der überwältigende Teil der berichterstattenden und kommentierenden Medien tut.
Die Räuber.
Erinnern wir uns an die erste Meldung der Tagesschau.
Diese Kanister wurden in der Nähe von Hannover unter konspirativen Bedingungen erworben. Dann gingen sie quer durch Deutschland.
Was für konspirative Bedingungen mögen das gewesen sein? Schließlich kann jeder sich den Stoff bei jedem Chemikalienhändler beschaffen. Und bei der 35-prozentigen Wasserstoffperoxidlösung, die Fritz Gelowitz und seine Freunde besorgt haben, muss man nicht einmal einen Ausweis vorlegen. Sonderbar ist einiges andere, wollte aber den journalistischen Ermittlern nicht auffallen. Warum kaufen die Verdächtigen 12 Fässer bei einem Händler in der Nähe von Hannover und fahren damit über 600 Kilometer quer durch Deutschland?
Und auf jeden Fall, die drei haben dann diese Fässer, 720 Kilo, durch die halbe Republik in die Gegend von Freudenstadt im Schwarzwald gekarrt und dann im Sommer nochmal eines dieser Fässer fast über dieselbe Distanz ins Sauerland.
Der Publizist Jürgen Elsässer.
Dieses Wasserstoffperoxid ist nicht gefährlich, es sei denn, man mischt es mit anderen Substanzen. Durch die Mischung kommt man zu einem Stoff, der heißt TATP. Und dieser Stoff ist tatsächlich hochexplosiv und hochgefährlich.
Von Anfang an wurden in der Berichterstattung Vergleiche mit den Anschlägen von Madrid und London bemüht. Allein
es ist bisher kein Fall bekannt, wo mit dieser Substanz überhaupt irgendwas in die Luft gesprengt worden wäre. Es wird immer gesagt, in London war es diese Substanz, aber das stimmt auch nicht. London am 7. Juli 2005.
Wahrscheinlich aus guten Gründen. BKA-Chef Jörg Zierke hatte versäumt, die anderen Ingredienzien der Bombe zu nennen. Weizenmehl. Doch in der Tat wird Wasserstoffperoxid durch solche Zutaten zu einer mörderischen Waffe, nämlich zu TATP. Es gibt allerdings ein gravierendes Problem. Bereits das Drehen eines Verschlusses kann zur Explosion führen, von kleineren Erschütterungen ganz zu schweigen. Insofern gibt es kaum ungeeignetere Bomben für Terroranschläge als die, die da angeblich in Oberschledorn entstehen sollten. Der ARD-Film zeigt ein Ausbildungslager für Terroristen, in dem die drei Sauerlandbomber das Bombenbauen gelernt haben sollen.
Ausbilder der Islamischen Dschihad-Union IJU sollen ihn erwartet haben. Diese Bilder hat die IJU selbst ins Internet gestellt. Sie zeigen, hier lernen junge Männer den Umgang mit Chemikalien, um daraus Bomben zu basteln.
Doch in dem Film sieht man nur, wie islamistisch kostümierte und vermummte Menschen Brandsätze in die Gegend schleudern, deren Bauanleitung man sich in etlichen Varianten aus dem Internet herunterladen kann. Die Vorstellung, dass Terroristen in abgelegenen Camps im Hindukusch mit Wasserstoffperoxid rumhantieren, dürfte jeden Fachmann erheitern. Aber auch die Zuschauer bekommen etwas zu lachen. Sie dürfen nämlich den mutmaßlichen Terroristen im ARD-Film auch mal über die Schulter sehen.
Wie beim Einkochen einer Soße soll zunächst die Konzentration erhöht werden. Dann kommen weitere Zutaten hinein. Es ist eine äußerst gefährliche Arbeit. Eine kleine Unaufmerksamkeit und die ganze Masse kann explodieren. Doch so weit kommt es erst einmal gar nicht. Die Töpfe rosten durch, eine unerwartete chemische Reaktion.
Irgendwie scheint die Ausbildung zum Superterroristen, als die die drei stets vorgestellt werden, nicht so richtig funktioniert zu haben.
Aber die drei Islamisten haben es nicht eilig. Noch fühlen sie sich unbeobachtet.
Diese Jugendlichen hätte man beobachten können mit einer Besatzung von einer Dorfpolizeistelle. Man hat aber, glaube ich, 500 Beamte auf sie angesetzt und hat die über ein halbes Jahr, allein die Kosten muss man sich vorstellen, durch mehrere Bundesländer hindurch verfolgt. Wobei dieser Aufwand wäre bestimmt nicht nötig gewesen, weil diese drei haben keine Gelegenheit ausgelassen, auf sich aufmerksam zu machen. Einmal haben sie an der Ampel gestoppt, als sie gemerkt haben, sie werden von einem Observationsfahrzeug verfolgt, sind rausgegangen und haben dem Observationsfahrzeug die Reifen aufgeschlitzt. Das nächste Mal sind sie zu einer US-Disco gefahren und haben vor der US-Disco randaliert. Dann haben sie sich lustig gemacht über die Mikrofone, die sie in ihrem Auto vermuteten, zu Recht. Und haben dann gesagt, ja, was macht Pepsi und was macht Coca heute? Also Pepsi waren die deutschen Überwacher und Coca waren die amerikanischen Überwacher, die sie zu Recht vermutet haben. Also dieses Trio hat ein halbes Jahr lang durch die Bundesrepublik hindurch plakatiert, wir sind gefährlich, bitte nehmt uns fest. Ja. Und als ob sie sich als Schauspieler in einem großen Stück gefühlt hätten, was ja dann auch ein großes Stück war.
Silvester 2006. 9 Monate vor Oberschledaun, der einzige konkrete Hinweis auf ein mögliches Anschlagsziel. Fritz Gelowitz fährt zu einer amerikanischen Kaserne im hessischen Hanau. Der Sicherheitsdienst verständigt die Polizei.
Das ist so nicht ganz richtig. Tatsächlich hielt sich Fritz Gelowitz am Silvestertag 2006 in der Umgebung einer US-amerikanischen Kaserne auf. Aber er benahm sich so auffällig, dass das Wachpersonal ihn gar nicht übersehen konnte. Der US-amerikanische Geheimdienst, der den jungen Mann schon seit längerem im Visier hatte, wendete sich jetzt an die deutschen Sicherheitsbehörden. Der entscheidende Hinweis auf die Gruppe kam also von der CIA. Das haben die deutschen Ermittler später ausdrücklich bestätigt. Und so kam es schon im Januar 2007 zu einer Hausdurchsuchung bei Gelowitz, ohne Ergebnis.
Bei dem Chef, bei diesem Fritz Gelowitz aus Ulm, da wurde ja eine Hausdurchsuchung gemacht Anfang des Jahres 2007. Das heißt, der Mann wusste, er steht unter extremem Fahndungsdruck. Er darf sich nichts zu Schulden kommen lassen. Normalerweise hätte er abtauchen müssen, sein Äußeres verändern, sich einen neuen Pass besorgen, sich einen ordentlichen Anzug kaufen, sich irgendwo unauffällig einmieten in einem Hochhaus, so wie es die RAF gemacht hat. Aber der hat nichts davon gemacht. Der blieb derselbe Fritz, der auf der Fahndungsliste stand. Und dann sind sie ja zum angeblichen Bombenbauen in diese Gemeinde im Sauerland gefahren, in Oberschledern, wo eigentlich nur Bauern und wanderlustige Pensionäre sich aufhalten. Da mussten die auffallen.
Nicht genug damit. Im Mai 2007 erschien in dem Magazin Focus ein Artikel, der von großen Ermittlungen gegen eine gefährliche islamistische Gruppe berichtet und in dem es unter anderem heißt:
Der Hanau-Trip, Ende Dezember vergangenen Jahres penibel auf Video dokumentiert, ist mit der wichtigste Bestandteil einer bislang geheim gehaltenen Ermittlung der Bundesanwaltschaft.
Unzweifelhaft konnten sich die Verdächtigen in diesem Artikel wiedererkennen. Mag sein, dass Terroristen oder die Hintermänner von Al-Qaida nicht den Fokus lesen, aber im Juli 2007, also noch Monate vor der spektakulären Festnahme, standen Journalisten des Magazins Stern vor der Haustür von Fritz Gelowitz.
Wir selber haben noch einen Monat bevor die Festnahme erfolgte mit Fritz Gelowitz in Ulm geredet, weil er damals schon als Gefährder galt.
Stern-Reporter Rainer Nübel war dabei.
Und er durchaus auch Hinweise darauf hatte, nach unserer Einschätzung, dass er beobachtet wurde.
Dass sich also die jungen Männer um Fritz Gelowitz unbeobachtet fühlen, ist kaum anzunehmen. Nur, warum tauchen die Verdächtigen nicht ab, wenn sie doch so offensichtlich im Visier der Ermittler und sogar einiger Journalisten stehen? Warum benehmen sie sich im Gegenteil sogar so auffällig? In der Tagesschau verkündet der Terrorismusexperte der ARD, Joachim Wagner, am Tag nach der Festnahme:
Die deutschen Sicherheitsbehörden haben über Monate geräuschlos und effektiv zusammengearbeitet. Keine Informationen sind an die Öffentlichkeit durchgesickert.
Der Verfasser des Fokusartikels vom Mai 2007 ist übrigens ein gewisser Josef Hufelschulte, dem engste Kontakte zum Bundesnachrichtendienst nachgesagt werden.
Geheimdienste. Die erste.
Das Al-Qaida-Netzwerk ist in Deutschland angekommen. Alle Terroristen, die hier bisher Gewalttaten verüben wollten, haben zwar ideologisch im Sinne Al-Qaidas gehandelt, waren aber nicht organisatorisch mit ihm verbunden. Die heute Verhafteten sollen dagegen die deutsche Zelle einer usbekischen Terrorgruppe bilden, die zum Al-Qaida-Netzwerk gehört. Sie sollen während der Anschlagsvorbereitungen einen direkten Kontakt zu hochrangigen Terroristen in Nordpakistan gehabt haben.
So wusste der sogenannte Terrorismusexperte der ARD unmittelbar nach den Verhaftungen im September 2007 zu berichten. Und in ähnlicher Form war das überall zu lesen. Seltsam bloß, von der Islamischen Dschihad-Union, der IJU, hatte bis dahin noch kaum einer je etwas gehört. Das ARD-Magazin Monitor, für seine kritischen Recherchen oft gerühmt, berichtete am 4. Oktober 2007:
Wir machen uns auf die Suche nach dieser Islamischen Dschihad-Union. Eine eigene Website im Internet gibt es nicht, nur einen Eintrag auf der türkischsprachigen Dschihadistenseite Shehadet Vakti. Die ist eine Art Sammelbecken von Hasstiraden und Videos aus dem bewaffneten Kampf. Der Eintrag der Islamischen Dschihad-Union ist dagegen auffällig dürftig. Ein Foto von 5 Maskierten, eine Fahne und ein schriftliches Interview mit dem Anführer.
Monitor fragte beim Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg nach, das als besonders kompetent in Sachen Islamismus gilt.
Die Islamische Dschihad-Union, so wie sie sich uns darstellt, ist erstmal eine Erfindung im Internet und hat nur eine Präsenz im Internet.
Benno Köpfer vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg. Aber schließlich gab es doch eine Woche nach der Verhaftung ein Bekennerschreiben im Internet. Auch daran hegt Benno Köpfer so seine Zweifel.
Dieses Bekennerschreiben, was wir ausgewertet haben und gesichert haben auf einer türkischsprachigen Internetseite, ist in türkischer Sprache und nicht in Englisch oder Usbekisch, wie man es bei einer usbekischen Organisation, die die IJU sein soll, erwarten würde. Dann werden in diesem Bekennerschreiben konkrete Anschlagsziele genannt, Rammstein. Meines Wissens sind aber die Verhafteten bis zuletzt unsicher gewesen, welches Ziel sie überhaupt angreifen sollen, auf welches Objekt sie diesen Anschlag ausüben werden. Und so wird in diesem Bekennerschreiben Medienberichterstattung aufgenommen und eine Woche später kolportiert. Und das lässt mich eben an dieser Authentizität zweifeln.
Ja, der hat praktisch nichts gestimmt.
Jürgen Elsässer.
Da hat der Zeitpunkt der Verhaftung nicht gestimmt. Da wurde die Sauerlandgemeinde Oberschledern als Land bezeichnet. Die Gruppe hat aber seither eine große Medienkarriere gemacht.
Das Bundeskriminalamt glaubt aber, Genaueres zu wissen. In einem Lagebericht heißt es:
Die IJU hat ihre Handlungsfähigkeit mit Bombenanschlägen gegen die amerikanische und israelische Botschaft in Taschkent und weiteren Anschlägen gegen den usbekischen Staat unter Beweis gestellt.
Monitor ist der Sache weiter nachgegangen und hat einen gewichtigen Zeugen ausfindig gemacht, Craig Murray, den ehemaligen britischen Botschafter in Usbekistan.
Es gibt keinen wirklichen Beweis dafür, dass die Islamische Dschihad-Union existiert. Zum ersten Mal haben wir den Namen gehört, als die usbekische Regierung sie für Bombenanschläge in Taschkent verantwortlich machte. Ich war da, ich habe die Beweise selbst gesehen, Minuten nach der angeblichen Explosion. Und da waren keine Bomben. Das waren meiner Meinung nach Erschießungen von Dissidenten. Insofern ist die Islamische Dschihad-Union das erste Mal als Propaganda aufgetaucht. Es war die Rede von Bomben, die es nicht gab.
Wer sich mit Usbekistan beschäftigt, stößt auch noch auf ein anderes Problem. Das Land wird zweifelsohne von einer blutigen Diktatur beherrscht, was der guten deutsch-usbekischen Zusammenarbeit offenbar keinen Abbruch tut, auch auf Polizei- und Geheimdienstebene. Vielleicht deshalb kommt der frühere britische Botschafter Craig Murray zu einer ganz anderen Schlussfolgerung als das Bundeskriminalamt.
Ich persönlich glaube, dass die Islamische Dschihad-Union höchstwahrscheinlich von den usbekischen Geheimdiensten erschaffen wurde. Entweder dadurch, dass sie Anschläge wie in Taschkent selbst inszeniert haben, oder indem Agent Provocateur naive Menschen dazu verleitet haben, Terroranschläge zu verüben.
Fast ein Jahr später greift Monitor das Thema noch einmal auf, führt neue Zeugen ins Feld, die Craig Murrays These belegen. Doch
die große Mehrheit der Medien folgt ganz klar der Sprachregelung und der Geschichtsschreibung staatlicher Stellen, allen voran der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamtes.
Journalist Rainer Nübel.
Das gilt insbesondere für die Frage, welche Rolle denn diese ominöse islamische Dschihad-Union spielt, die quasi als terroristische Vereinigung im Hintergrund stehen soll und die Sauerland-Täter buchstäblich dirigiert haben soll.
Geheimdienste, die zweite. Es war ein heißer Tag im August vergangenen Jahres, als der 15-jährige Alaeddine T. aus Braunschweig in einer Moschee in Istanbul auf einen großen sportlichen Mann traf, der sich Obeida nannte. Tags darauf, so erzählte es der Junge später Beamten des Bundeskriminalamtes, habe Obeida ihm eine Tüte mit einer Jeans und ein paar Schuhen übergeben, mit der Bitte, sie nach Deutschland mitzunehmen.
So steht es in einem Artikel, der im September 2008 auf der Internetseite stern.de erschien und der ein völlig neues Licht auf die Aktivitäten der berüchtigten Sauerlandzelle warf. Einer der Autoren, Rainer Nübel.
Am 26. August übergab Alaeddine T., wie ihm geheißen war, die Tüte in einer Moschee in Braunschweig. Der junge Mann, der sie dort entgegennahm, war eine gute Woche später auf der ganzen Welt bekannt. Fritz Gelowitz. In den Schuhen aus der Türkei waren 20 Sprengzünder versteckt. Der Mann, der die Tüte in Istanbul übergeben hatte, war offenbar ein Kontaktmann des amerikanischen Geheimdienstes CIA und stammt aus der Pfalz, wie stern.de aus Sicherheitskreisen erfuhr. Mevlüt K., ein 29-jähriger Türke aus Ludwigshafen.
Wir stießen bei der Recherche auf die Person Mevlüt K., die in Ludwigshafen gelebt hat, die gesucht wurde von der Polizei. Wir erfuhren, dass er dann in die Türkei ging, dort inhaftiert wurde und nach dem, was wir recherchiert haben, dann offensichtlich vom türkischen Geheimdienst quasi rekrutiert worden sein soll, in Absprache aber auch mit dem amerikanischen Geheimdienst CIA. Tatsache ist, wie jetzt Recherchen ergeben haben, die auf einer breiten Aktengrundlage basieren, dass in der Tat dieser Mevlüt K. nach Einschätzungen und Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes eine erhebliche Rolle bei der Zünderbeschaffung gespielt hat. Und Mevlüt K. hat von dem her eine entscheidende Rolle gespielt, dass nach Erkenntnissen eben des Bundeskriminalamtes er mit den maßgeblichen Leuten, die Zünder beschafft haben, engen Kontakt hatte, er als Chef galt. Und er offensichtlich auch der war, der ein Teil der Zünder diesem jungen Mann mitgab nach Deutschland. Das heißt, eine ganz zentrale Funktion. Und da fragt man sich natürlich schon, wenn einer, von dem man erfährt, dass er Kontakte zu Geheimdiensten haben soll, er einer der maßgeblich Beteiligten dieser Terrorvorbereitungen war.
Das aber fragen sich offenbar nur sehr wenige Journalisten. In diesem Falle allerdings wurde von einigen Medien, wie zum Beispiel Spiegel Online, die Rolle von Mevlüt K. sogar thematisiert.
Allerdings in einer Diktion, die mich wirklich wundert, nämlich ausschließlich als Erfolg der staatlichen Stellen, auch des Bundesnachrichtendienstes. Das ist für mich so ein Zeichen dafür, dass man sich doch eher der Diktion staatlicher Stellen anschließt, um nicht gar zu sagen, die übernimmt, um vielleicht auch nicht die eigene Linie verlassen zu müssen.
So gesehen müssen diese Medien dann ja auch nicht mehr fragen, wo sich Mevlüt K. heute aufhält.
Eine gute Frage. Also nach dem, was uns gesagt wird, lebt er in der Türkei zu unserer Überraschung frei. Er scheint kein Problem mit den Ermittlungsbehörden zu haben, was uns wundert. Denn der andere Tatverdächtige im Sauerland-Komplex, Attila Selek, dem ja das Bundeskriminalamt auch vorgeworfen hat oder vorwirft, bei der Beschaffung der Zünder beteiligt zu sein, den hat man vor einigen Monaten in der Türkei festgenommen. Mevlüt K. ist weiterhin auf freiem Fuß, obwohl gegen ihn ein Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft läuft.
Attila Selek ist der vierte Angeklagte im Prozess gegen die Sauerlandzelle. Auch er wird beschuldigt, bei der Beschaffung der Zünder beteiligt gewesen zu sein. Es ist auffällig, wie wenig sich die Medien für diesen Herrn interessieren. Warum? Müsste man dann vielleicht auch wieder an Mevlüt K. erinnern? Und was war denn eigentlich die Rolle von Mevlüt K.? Womöglich war er ein V-Mann, aber, und darüber kann auch Rainer Nübel nur spekulieren.
Nur ist halt einfach die Frage, ob nicht staatliche Stellen relativ nahe dran waren und gerade nochmal gesagt bei diesem neuralgischen Punkt der Zünderbeschaffung ein Stück weit es auch mitdirigiert haben, weil die drei in Oberschledern hätten hantieren können mit Wasserstoffperoxid, wie sie wollten. Ohne Zünder ging nichts. Und da könnte die Theorie dahingehen, dass man zumindest so weit ging, was ja Fakt ist, dass die Zünder auch an die drei gekommen sind. Ob das eine bewusste Hinführung war, im Sinne dessen, dass man quasi auch dann die Belege dafür haben wollte, wäre eine logische Ergänzung dieser Theorie.
Übrigens, von 17 Zündern, die Techniker des BKA untersucht haben, waren nur 2 funktionsfähig.
Geheimdienste. Die dritte.
Anfang 2009 erschoss in Winnenden ein 17-Jähriger 16 Menschen. Die Medien suchten tagelang nach Haarrissen im Charakter des traurigen Jungen, stöberten in seiner Biografie, suchten nach Motiven. Bei Fritz Gelowitz und seinen Freunden begnügt man sich mit einem schlichten Schema.
Aus dem ehemaligen Sunny Boy, der leidenschaftlich American Football spielt, wird ein fanatischer Islamjünger. Er betet 5-mal am Tag, lässt sich einen Bart wachsen, trägt islamische Kleidung, besucht Islamseminare.
Der nette Junge von nebenan, aus guten Verhältnissen, wird im nächsten Moment ein islamistischer Terrorist. Den meisten Medien scheint es wichtig, dieses Bild nicht zu stören. Sie pflegen das Bild der heilen Welt, in der Fritz Gelowitz angeblich gelebt hatte, bevor er islamistisch infiziert wurde. Nur in einem Artikel des Spiegel und kürzlich im Stern konnte man anderes lesen. Jürgen Elsässer.
Die Sauerlandzelle sind jugendliche Desperados. Der angebliche Anführer Fritz hat ja eine wilde Jugend hinter sich, hat die Lehrer geschlagen und mit Drogenkontakt alles, was man sich vorstellen kann. Das sind völlig labile, zu Kriminalität und Gewalt neigende Jugendliche, wie es es nicht nur in der islamischen Diaspora gibt, sondern auch in ostdeutschen Reihen, urdeutschen Gemeinden. Also das ist einfach Jugendkriminalität, ja.
Viele sonst gerne verschwiegene Fakten führen zu einem ganz anderen Resultat.
Die hatten schon Hass im Bauch, die hätten bestimmt gerne Leute geschädigt, Leute getötet, aber sind von ihrer Persönlichkeitsstruktur her absolut unfähig, einen großen Anschlag in Szene zu setzen. Absolut unfähig.
Auf der Suche nach Fritz Gelowitz islamistischer Sozialisation präsentiert der ARD-Film einen gewissen Reda Seyyam aus dem Verein Multikulturhaus in Ulm. Seyyam ist deutscher, ägyptischer Herkunft und steht seit Jahren im Verdacht, an verschiedenen Anschlägen als sogenannter Hintermann beteiligt gewesen zu sein. Nie war ihm etwas nachzuweisen. Jener Reda Seyyam gibt vor der Kamera ein paar eher harmlose Gesinnungspartikel zu Protokoll, die von den Autoren zu Kriegserklärungen hochtupiert werden. Wie auch immer, Reda Seyyam kannte Fritz Gelowitz nur flüchtig. Entscheidenden Einfluss auf den jungen Fritz Gelowitz nahm ein anderer.
Eine Sache ist ganz wichtig, was in der medialen Darstellung keine Rolle spielt, nämlich, dass der Chef der Gruppe, dieser Fritz Gelowitz, praktisch gecoacht wurde über Jahre hinweg von einem Ulmer Hassprediger, der seinerseits auf der Gehaltsliste des Verfassungsschutzes stand. Ein gewisser Yehia Yusuf.
Und immerhin der ARD-Film und sonst fast niemand erwähnt wenigstens diesen Arzt und seine sonderbaren Beziehungen zu den Sicherheitsbehörden.
Yusuf arbeitet jahrelang auch als Informant für den Geheimdienst. Doch es stellt sich heraus, er hat nur allgemeine Informationen weitergegeben. Und so weiß der Verfassungsschutz letztlich nur, irgendetwas braut sich da zusammen.
Das möchte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Einer der schlimmsten islamistischen Ideologen arbeitet jahrelang für den deutschen Verfassungsschutz, soll aber angeblich nichts Wichtiges verraten haben? Woher wissen das die Autoren? Haben sie das recherchiert oder plappern sie nur nach, was ihnen in strategischer Absicht gesteckt wurde? Glauben sie tatsächlich, der Verfassungsschutz würde Yehia Yusuf zur erstrangigen Quelle erklären?
Der hat, und jetzt zitiere ich wieder den Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, dieser Hassprediger Yehia Yusuf hat die Fäden der Sauerlandzelle gezogen bis hin zu ihrer Verhaftung. Trotzdem spricht heute niemand von dem. Und dieser Mann, dieser Hassprediger, früher Ulm, lebt heute unbehelligt in Saudi-Arabien, ohne dass es meines Wissens einen Auslieferungsbefehl deutscherseits gibt. Und dieser Yehia Yusuf Hassprediger war nicht ein kleines Licht beim Verfassungsschutz, sondern hat nach Angaben des Verfassungsschutzes 6 Jahre für sie gearbeitet.
Ein Hassprediger arbeitete für den Verfassungsschutz und stiftete aus der Bahn geratene Jugendliche zur Vorbereitung von Anschlägen an, die wiederum einen Innenminister zum Anlass für die Verschärfung von Gesetzen, den Abbau von Grundrechten nutzt? Da deutet sich ein spektakulärer Stoff mit quer über den Globus agierenden Geheimdiensten an. Abenteuerliche Verstrickungen, mit denen man sonst doch so gerne das Publikum unterhält. Eine skandalöse Geschichte, in der die Presse ihre vielbeschworene Rolle als vierte Kraft glänzend spielen könnte. Doch was passiert? Die allermeisten Medien und Journalisten wollen damit partout nichts zu tun haben.
Terror als Medienspiel.
Betrachtet man die Geschichte der sogenannten Sauerlandbomber aus der Nähe, dann bleibt wenig übrig von den eiskalten Terroristen, die von Al-Qaida gesteuert die Superbombe in Deutschland zünden wollten. Wir sehen Amateure, die mit ungeeigneten Chemikalien gefährlich rumhantieren und sich geradezu grotesk auffällig benehmen. Die angeblichen Verbindungen zur Creme des internationalen islamistischen Terrorismus sind reichlich undurchsichtig. Man muss, die bekannten Fakten nüchtern betrachtet, die medial verbreitete Geschichte von der generalstabsmäßig organisierten und durchgeführten Geheimoperation der Sicherheitsbehörden gegen die zum Blutbad entschlossenen Terroristen aus guten Gründen bezweifeln. Beunruhigender sind die deutlichen Hinweise auf die Verstrickungen der verschiedenen Geheimdienste in die Aktivitäten der verdächtigen jungen Männer. Genauso beunruhigend ist aber auch, dass der überwiegende Teil der Medien von den Ungereimtheiten der offiziellen Darstellung aus Kreisen der Sicherheitsbehörden keine Notiz zu nehmen bereit ist, geschweige denn sich selbst auf die Suche nach der Wahrheit macht. Dennoch scheint bei den meisten Beteiligten Zufriedenheit mit dem Stand der Dinge zu herrschen. Warum?
Man muss heute davon ausgehen, dass mehr denn je der moderne Terrorismus des 21. Jahrhunderts eine Art Medienstrategie fährt, weil die Drahtzieher des Terrors haben begriffen, dass man mit der medialen Konfrontation der Bevölkerung größere Hysterie, Panik und Angst einjagen kann als möglicherweise mit der Bombe.
Rolf Tophoven vom Essener Institut für Terrorismusforschung.
Ich gehe ja so weit, dass ich sage, Kriege oder Auseinandersetzungen mit terroristischen Gruppierungen werden heute sehr häufig in den Medien gewonnen oder verloren.
Offenbar leisteten die mutmaßlichen Terroristen um Fritz Gelowitz ganze Arbeit, ohne je einen Schuss abgegeben zu haben. Nach einer Umfrage des MNET-Instituts im September 2007 ist für eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung die Terrorgefahr in Deutschland so groß wie nie zuvor. 72% halten den islamistischen Terrorismus für bedrohlicher als den Terror der Roten Armee-Fraktion, RAF, vor 30 Jahren. 25% fühlen sich persönlich bedroht.
Also wir sehen hier, dass das Kalkül, die Medien einzusetzen, ein perfektes Kalkül aus der Strategie von Konfliktparteien und auch aus der Strategie von Terroristen heute ist. Medien und Terrorismus sind heute unabdingbar sich aufeinander zubewegende Segmente. Der Terrorist, der nicht zur Kenntnis genommen wird durch die Medien, über das Fernsehen, über den Rundfunk, über die Printmedien, der verpufft in seiner Wirkung.
Und die sogenannten Sicherheitsdienste?
Man muss, glaube ich, bei Warnungen, die ja regelmäßig, unregelmäßig aus den Kreisen von Sicherheitsbehörden kommen, immer auch den politischen Aspekt sehen. Wenn eine konzertierte Aktion von Warnungen vor möglichen Terroranschlägen jetzt ganz konkret in Deutschland jetzt an die Öffentlichkeit getragen wird, hat das immer zwei Ziele. Auf der einen Seite will ich durch eine beschwörende Geste, die Gefahr ist vor der Haustür, suggerieren, Wir müssen wachsam sein. Dass die Wachsamkeit zu fördern ist oder gefördert werden soll, ist sicher ein legitimes Anliegen jener Behörden, die für die Sicherheit der Bevölkerung zuständig sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Art Selbstschutz, so nach dem Motto, wir wollen uns nie vorwerfen lassen, wir hätten nicht rechtzeitig und ausreichend gewarnt.
Nicht zu vergessen natürlich, dass die Etats und Befugnisse der Sicherheitsbehörden in enger Abhängigkeit zur behaupteten Bedrohung stehen, ebenso wie die Aktien für den sicherheitspolitischen Maßnahmenkatalog des Innenministers.
Ich erinnere nur an diese unheimlich öffentlichkeitswirksame Festnahme der mutmaßlichen Islamisten auf dem Flughafen Köln, als die Sicherheitskräfte mehr oder weniger das Flugzeug stürmten.
Rainer Nübel.
Wir Medien, wir Journalisten müssen uns, wenn wir so eine Nachricht bekommen, bevor wir dann alle, wie es ja war, vor allem die Fernsehsender, dorthin pilgern, doch überlegen, wenn man das wusste, warum hat man dann nicht einfach die Leute abgefischt, als sie eincheckten? Und warum ging man denn wirklich in großer öffentlichen Wirkung dann ins Flugzeug rein? Wenige Tage später hat sich das Ganze mehr oder weniger fast in Luft aufgelöst. Die mutmaßlichen Islamisten, die schon wieder Deutschland verlassen wollten, um dann als Terroristen zurückzukehren, von denen hat das Bundeskriminalamt dann kaum mehr gesprochen, im Gegenteil.
Also alle müssen aufpassen, Sicherheitsbehörden und Medien müssen aufpassen, dass wir nicht in die mediale Falle der militanten Islamisten oder Terroristen tappen.
Ein Käfig voller Enten. Recherchen zur Sauerlandzelle. Ein Feature von Walter von Rossum. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2009. Es sprachen Frank Arnold und Martin Bross. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Angelika Bruchhaus. Regie Susanne Krings. Redaktion Karin Beindorf.
In Oberschledorn herrscht fast wieder Normalität. Doch die heile Welt hat einen Knacks bekommen. Das Sicherheitsgefühl ist weg. Das Gefühl, dass man in Deutschland weit entfernt ist von den Auseinandersetzungen der großen Weltpolitik.